Hey, schön, dass wir heute wieder hier sein dürfen und auch voll gut euch zu sehen. Wir sind hier auf den Parkplatz gefahren und es ist direkt etwas sehr auffällig gewesen. Und zwar waren hier ein paar fleißige Hände am Werk. Wer hat das auch gesehen? Wer hat es bemerkt? Der Garten sieht richtig gut aus. Hey, wer auch immer daran mitbeteiligt war und hier am Reformationstag, keine Ahnung, Säge und hier Heckenschere und Besen und so geschwungen hat. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das getan habt. Dafür können wir wirklich einen Applaus geben. Lass uns das mal machen. Das ist richtig gut. Richtig stark. Ja, und im Grunde geht es ja heute genau darum. Stefan hat es gerade schon eingeleitet. Wir sprechen über ein Herz für Gottes Haus. Und wenn wir sowas tun, wenn wir uns zusammentun und irgendwie an einem Feiertag hierher kommen und sauber machen und für Ordnung sorgen, dann hängt es daran, dass das Menschen da sind, die ein Herz einfach haben für dieses Haus, die sich hier zu Hause fühlen, die gesagt haben, nee, mir ist dieser Ort hier nicht egal, ich habe eine Verantwortung für diesen Ort und ich möchte mein Zuhause, mein geistliches Zuhause umsorgen, ich möchte da sein, ich möchte zur Stelle sein, wenn ich gebraucht werde, und das finde ich richtig genial. Ich habe vor kurzer Zeit, es ist noch nicht lange her, einen kleinen Bericht bei uns in der hiesigen Zeitung bei uns in Wena gelesen, in unserer Lokalzeitung. Und zwar ging es da um einen Mann, um einen Arzt, einen ehemaligen Arzt, der am 26. Oktober seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Das ist Wahnsinn, oder? Wenn jemand 100 Jahre alt wird, also 10 Jahrzehnte gelebt hat, so ein Mensch hat richtig, richtig viel miterlebt. Dieser Mann hat einfach den ganzen Zweiten Weltkrieg miterlebt. Das ist echt krass. Den Kalten Krieg, die Mondlandung, den Fall der Berliner Mauer, die Globalisierung, also den Moment oder diese ganze Zeitspanne, als Wirtschaft plötzlich nicht nur im eigenen Land passiert ist, sondern auch über unsere Landesgrenzen hinaus plötzlich gelebt wird. Er hat erlebt, wie das Internetzeitalter eingeläutet wurde, die Finanzkrise 2008 oder eben auch 9/11. Also das sind die Dinge, die hat dieser Mann alle miterlebt. Und dann zuletzt wahrscheinlich eins der prägendsten Ereignisse, die wir alle miterlebt und mit durchlitten haben, die Covid-Pandemie. Also so ein Mensch hat echt einiges mit auf dem Puckel. Und ich fand das faszinierend. Ich dachte so, wow, also 100 Jahre sind schon echt richtig viel für einen Menschen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns die gesamte Weltgeschichte anschauen, ja, also vom Moment, als diese Erde entstanden ist, bis zum heutigen Tag, sind 100 Jahre eigentlich nichts. Ein winziges Puzzleteil in einem großen Bild. Ein winziger Zeitabschnitt. Eigentlich, man könnte fast schon sagen, ja, beinahe unbedeutend im ganzen Großen, aber trotzdem irgendwie faszinierend. Und unsere Welt, die gibt schon so lange, so viele Zeitepochen, so viele große Ereignisse, die geschehen sind, die uns heute hier auch ausmachen, die unsere Welt beeinflusst haben. Und was das Allerfaszinierendste für mich persönlich ist, ist, dass Gott immer dabei war. Er war keinen einzigen Tag abwesend. Nein, er ist ja derjenige, der all das hier in Existenz gerufen hat. Aber er ist dann nicht irgendwie einfach passiv geworden oder abwesend, hat das hier erschaffen und dann war ihm der Rest egal, sondern Gott ist immer da. Gott ist durchgängig konstant. Er ist kontinuierlich. Er kennt keinen Anfang, kein Ende. Er ist ewig in seiner Art und Weise, wie er existiert. Man sagt über ihn, er sagt über sich selbst, er ist der Gott, der war, der ist und der immer sein wird. Er stellt sich selber vor als Jahwe. Ich bin, der ich bin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, wir sind hier ja in norddeutscher Runde so zum größten Teil. Wir sind ja eher so ein bisschen zurückhaltend, ne? Wir freuen uns innerlich über Dinge. Wir manchmal schmunzeln wir auch, manchmal klatschen wir auch, wenn wir was richtig gut finden. Aber darf ich euch heute so ein bisschen herausfordern, liebe Wilhelmshavener, dass wir mal unserer Begeisterung über den Gott, an den wir glauben und dem wir nachfolgen, über den Gott aller Zeiten, den Gott jeder Epoche, den Gott, der war, der ist und der immer sein wird, dass wir dieser Begeisterung heute mal ein bisschen Ausdruck geben. So, wenn du dich traust, sag doch hier und da mal ein Amen oder ein Ja, so ist es, das stimmt. Nicht für mich, sondern mach es für deine Seele, mach es für dein Herz, gib deinem Lobpreis und deiner Anerkennung, die du für Gott hast, doch einen gewissen Ausdruck. Weil mich begeistert Gott. Es begeistert mich, dass er jeden einzelnen Tag deines Lebens miterlebt hat. Dieses Mannes, der 100 Jahre alt geworden ist, er hat jeden einzelnen Tag miterlebt. Bei all den großen Ereignissen dieser Welt ist er dennoch in unserem ganz alltäglichen Leben mit dabei. Er kriegt jeden Moment unseres Lebens mit. Im Psalm 139 steht geschrieben, dass er uns im Mutterleib geformt hat und schon gesehen hat. Schon da hat er gesehen, wie wir im Verborgenen Gestalt annehmen. Und dann hast du eines Tages das Licht der Welt erblickt und jeden einzelnen Tag war Gott mit dir. Er hat jede Träne mit geweint, die du geweint hast. Er hat jeden Sieg mit dir gefeiert, den du gefeiert hast. Er hat dich in Momenten getragen, wo du es wahrscheinlich nicht mal ansatzweise erahnen konntest. Gott war immer da. Und vielleicht sagst du jetzt in diesem Moment, Joyce, du hast ja gar keine Ahnung. Manches Mal sah mein Leben wirklich nicht schön aus und alles andere als göttlich. Es war fernab von irgendetwas Göttlichem. Wie kann Gott da anwesend gewesen sein oder mich gesehen haben? Ja, es gab manchmal großes Leid, was ich erlebt habe. Ich möchte dir sagen, hey, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, die nicht vollkommen ist. Und wir werden immer wieder erleben, dass diese Unvollkommenheit auch Einfluss auf unser Leben nimmt. Davon werden wir nie fliehen können. Und doch ist es Fakt, dass wenn wir uns an Jesus klammern, an seine Konstanz, dass er immer da ist, dann dürfen wir wissen, dass wir unter dem Schutz des Höchsten stehen und dass er seine Hände niemals von uns weichen lässt, dass er seinen Blick immer auf uns richten wird und dass wir am Ende, und das ist ja auch das, wo wir als Gläubige darauf hinarbeiten, in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Und das ist doch unsere größte Hoffnung. Aber für hier, für diesen Moment auf der Erde dürfen wir wissen, dass Gott immer war, immer ist und immer sein wird. Im Psalm 90, Vers 2 steht so wundervoll geschrieben, bevor die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hast, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einer der Namen Gottes, und er hat viele Namen, die sein Wesen, seinen Charakter beschreiben, den beschreiben, der er ist, ist El Olam, der ewige Gott. Gott ist ewig. Gott kennt deine Geschichte. Er kennt die Geschichte jedes Einzelnen, der hier ist, und er liebt uns, so wie wir sind. Er hat so viel Wohlgefallen an uns. Ich liebe es, dass wenn wir zusammenkommen als Kirche, sei es in Wien oder hier in Wilhelmshaven, dass wir so bunt durchgemischt sind, verschiedene Nationalitäten, so unterschiedliche Lebensgeschichten, so unterschiedliche Ansichten und Perspektiven aufs Leben, so viele Lebenshintergründe. Und doch kommen wir zusammen und haben einen Herzschlag, dass wir Gott suchen, dass wir Jesus suchen, seine Gegenwart suchen, den Heiligen Geist suchen. Und es bildet so schön ab, dass jeder Einzelne, jeder Mensch einen Platz haben darf in Gottes Familie. Egal wie verkorkst wir sind, egal wie jung, wie alt, wie groß, wie klein, egal welcher Bildungsstand, egal wer wir sind, jeder hat einen Platz in Gottes Familie. Und Gott ist derjenige, der uns zusammenbringt und ist derjenige, der uns vereint, das Bindeglied, das wir haben. Gott kennt unsere Geschichte und das Schöne ist, er kennt auch die Geschichte unserer Kirche. Er kennt die Geschichte hier in Wilhelmshaven. Ist das nicht genial, dass er jeden einzelnen Tag, seitdem es diese Gemeinde hier gibt, mitgeformt und mitgeschrieben hat? Ich habe heute Morgen in Wiener erzählt, dass es die Riverside in Wena schon seit 1952 gibt, weil ein Zeltevangelist damals in der Stadt war und junge Menschen angezündet hat, dafür eine Kirche zu gründen in einem kleinen, eigentlich fast schon unbedeutenden Dorf. Und ich weiß, und das finde ich so schön, dass diese Kirche hier auch schon eine lange Geschichte hat, ihre Anfänge in den 60er Jahren schon finden durfte. Weil da Menschen waren, die nicht einfach irgendwie mal eben eine Schnapsidee hatten, oh, jetzt gründen wir eine Freikirche, weil wir haben gerade Langeweile. Was macht man, wenn man nichts Besseres zu tun hat? Ja, man gründet eine Kirche. Nein, sondern da waren Menschen, die haben einen Impuls von Gott bekommen, dass sie etwas dass sie eine Bewegung starten sollen. Dass sie an Orten, die Hoffnung und lebensspendende Kirchen brauchen, etwas starten sollen. Angezündet vom Heiligen Geist, gestartet mit viel Gebet. Und das ist das, worauf wir stehen dürfen. Das ist das Erbe, was wir jetzt in den Händen halten. Das ist nicht eine kurze Momentaufnahme, was wir hier heute sehen. Es ist nicht einfach nur mal wieder ein Nachmittag, wo wir uns sonntags treffen. Nein, das hier ist eine lange Geschichte, eine Reise, die diese Gemeinde hier schon gegangen ist. So, wenn wir uns hier treffen, dann ist das nicht ein netter Treff von ein paar Christen, die sich sympathisch finden und gerne Kumbaya singen und Kaffee trinken und dabei fromm aussehen. Denn das ist ein ganz heiliger Moment, wo Gläubige zusammenkommen und auf den Schultern von Gebeten von Menschen stehen, die geglaubt haben, dass dieser Ort hier eine Kirche braucht und dass verlorene Menschen Jesus finden sollen. Amen. So, wenn wir hier zusammenkommen und über ein Herz für Gottes Haus sprechen, dann lass mich dir sagen, Gottes Herz schlägt für Menschen, ist gebrochen für Menschen, die Hoffnung brauchen, für Menschen, deren Biografie er umschreiben möchte. Gott liebt Menschen und deswegen ist er so stolz darauf, dass schon seit so vielen Jahrzehnten ein Ort da ist, wo Menschen immer wieder zusammenkommen, nie aufgegeben haben, durch die widrigsten Umstände hindurch zusammengeblieben sind und gesagt haben, nein, wir bleiben die Kirche Gottes. Wir werden den Auftrag, diesen Impuls, den Menschen einmal empfangen haben, hier Kirche zu bauen, den werden wir weiterführen. Egal wie herausfordernd, egal wie hart es wird, egal wie groß die Stürme sind, egal welche Pandemie uns aufhalten will oder aus welchem Gebäude wir rausgeworfen werden, wir bleiben, wir glauben weiter, wir beten weiter. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir hier so zusammen sind, und wir nachher so eine Karte abgeben dürfen mit irgendeiner Festlegung, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt dann erzählen können, oh ja, ich arbeite jetzt irgendwo ehrenamtlich noch in der Kirche ein bisschen mit. Sondern lass mich dir sagen, das, was du hier tust, jeder noch so klein erscheinende Handgriff, sei es draußen die Hecke zu schneiden, die Toilette zu putzen, den Kaffee zuzubereiten, hier den Staub zu saugen, ist von so großer Bedeutung. Denn das sind kleine Handgriffe, die dafür sorgen, dass das hier am Leben bleibt. Die einen Ort schaffen, damit Generationen auch noch nachfolgend hier Jesus finden dürfen. Und ich spreche nicht von einem Gebäude oder so, sondern eine Kirche besteht aus Menschen. Und ich habe dieses Jahr auf einer Konferenz folgenden Satz gehört, den ich sehr wahr, aber auch sehr eindringlich fand. Eine Kirche ist immer eine Generation davon entfernt, auszusterben. Und das, was wir heute hier tun, oder nächste Woche oder übernächste Woche ist nicht für uns jetzt, sondern es baut die Kirche für morgen, für die Generationen, die uns noch folgen werden. Ich hoffe so sehr, dass ihr, Wilhelmshavener, hier ein gebrochenes Herz habt für die Generationen, die noch nachfolgen. Ich hoffe so sehr, dass ihr euch Zeit nehmt, dafür zu beten, dass die Kinderräume voll sind mit kleinen Kindern, die Jesus finden sollen. Mit Jugendlichen, mit Teenagern, die die Hoffnung brauchen, die Hoffnung dieser Welt, Jesus Christus. Das, was wir jetzt sehen, ist noch lange nicht das, wofür wir glauben. Mein Glaube ist groß, weil ich an einen großen Gott glaube, an einen ewigen Gott. Und er hat seine Geschichte bis hierhin mit euch und mit uns geschrieben. Und er wird sie auch weiterschreiben. Aber er gebraucht dafür Menschen, sein Reich zu bauen. Menschen, die bereit sind, ein offenes Herz haben und sagen, Herr, ich möchte aufopferungsvoll, hingebungsvoll dir dienen, weil du hast ein Wunder in meinem Leben getan. Du bist in mein Leben gekommen und hast aus Dunkelheit Licht gemacht. Du hast mich aus dem Dreck dieser Welt gezogen. Und weil dieses Wunder so groß ist und wir haben gerade das Abendmahl gefeiert, weil du dein Blut für mich vergossen hast, dein Leib für mich gegeben hast, am Kreuz hingst, aber wieder auferstanden bist, werde ich noch so klein tun, um dich damit zu ehren und deinen Namen groß zu machen. Ich bin mir nicht zu schade dafür, dir zu dienen und dein Reich zu bauen, weil Gott gebraucht kaputte Menschen, um sein Reich zu bauen. Er gebraucht gebrochene, zerbrochene Lebensgeschichten, um sein Reich zu bauen. Unser Gott ist so groß, er ist so gut. Ihm gebührt wirklich alle Ehre, jeder Lobpreis, jeder Applaus. Ihm gebührt jeder Dienst. Wir leben in einer Zeit, die wirklich verdorben ist. Die Welt hat viel Schönes. Wir haben wunderschöne Natur. Wir haben Eine kostbare, wertvolle Schöpfung. Aber der Zerfall dieser Gesellschaft und der Menschheit ist doch deutlich mitzuerleben. Und ich komme aus einer Generation, wir sind noch recht viel im Internet und auf sozialen Medien unterwegs. Und vielleicht ist es der ein oder andere von euch nicht, und das ist auch, eigentlich ist es auch besser so, bin ich ganz ehrlich. Es ist auch besser so. Aber um euch so ein bisschen zu sensibilisieren, möchte ich euch damit reinnehmen. Mittlerweile ist das Internet, bietet Zugriff auf alles, was du dir vorstellen kannst. So bei allem Guten, was wir im Internet finden und recherchieren und irgendwie nachforschen können, ist das Internet wirklich richtig, richtig böse. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass es unsere Gesellschaft ganz, ganz maßgeblich verdirbt. Mittlerweile kann man auf ganz normalen, herkömmlichen sozialen Medien, die ihre Richtlinien und so umswitchen und umschreiben, und ich mache hier jetzt keine Werbung für spezifische Seiten, aber lass mich dir einfach sagen, mittlerweile ist es möglich, einfach auf pornografische Materialien so zuzugreifen. Früher musste man sich dafür auf irgendwelchen Seiten anmelden und Geld dafür bezahlen. Mittlerweile kannst du es einfach auf sozialen Netzwerken so bekommen. Und das Tragische daran ist, dass mittlerweile schon unsere Kinder, ja, unsere Teenies, kleine Smartphones in der Hand haben und Zugriff in diese Welt haben. Jederzeit können sie das abrufen. Das ist wirklich schrecklich. Das ist traurig und ich hoffe so sehr, dass wir als Gläubige ein gebrochenes Herz dafür haben. Letzte Woche habe ich mit einer Freundin von mir gesprochen, die eine seelsorgerlich-therapeutische Ausbildung hat, und sie arbeitet in einer Einrichtung, in der Jugendliche untergebracht sind, die seelisch wirklich richtig kaputt sind. Und sie hat einen Einzelfall betreut, eine junge Frau, die an einer Borderline-Störung leidet. Und Borderliner, die verletzen sich in der Regel selbst. Und sie hat dann erzählt, dass dieses junge Mädchen 14 Jahre ihr gezeigt hat, wie sie im Internet auf ganz normalen sozialen Plattformen, und die funktionieren so, das ist ein Algorithmus, dir wird also angezeigt, was du viel konsumierst, was dir gefällt. Bei mir sind das irgendwelche Einrichtungsvideos, ja, wie man sein Haus schön dekorieren kann, so ganz harmlose Sachen. Ich habe immer gedacht, das sieht bei jedem so aus. Nee, leider nicht. Sie hat mir erzählt, dieses Mädchen hat ihr gezeigt, wie sie Videos konsumiert, wo junge Leute, Teenager, sich dabei filmen und Anleitungen zeigen, wie sie sich massiv selber verletzen. Und sollte irgendjemand hier sein, der irgendwelche suizidalen Gedanken hat, ich möchte dir sagen, such Hilfe, komm zu uns. Gott hat dir ein ganz wertvolles, kostbares Leben gegeben und er möchte deinem Leben Bedeutung geben. Bitte bleib dabei nicht alleine. Aber auch da erzählte sie mir, dass es Videos gibt, wo Teenager sich dabei filmen, wie sie sich selber das Leben nehmen. Und das landet im Internet und kleine, unschuldige Augen sehen das und werden dadurch beeinflusst. Ihr Lieben, das ist dämonisch, nennt man auch so. Und dann gibt es uns als Kirche und wir haben einen Auftrag, Einfluss in diese Welt zu nehmen. Wir sind nicht nur hier für uns, damit wir einen netten Moment haben und unsere Seele mal wieder gekitzelt wird, sondern wir sind hier, damit wir der Welt Hoffnung bringen, Jesus in diese Welt bringen, in diese verdorbene Welt. Wir sind dazu da, zu beten, dass diese Kinder, die das konsumieren könnten, hier einen Ort finden, wo sie Heimat finden, wo man ihnen Wert zuspricht. Du bist geliebt, du bist gesehen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Ihr Lieben, ihr, die ihr schon älter seid, die schon einen Schritt weiter seid, eine Generation weiter seid, ihr seid die Mütter und Väter im Glauben, die diese Kinder, die diese Teenager brauchen. Lasst uns unsere Aufgabe, die wir als Kirche haben, nicht als klein erachten. Sie ist von so großer Bedeutung. Gott hat seine Geschichte mit Wilhelmshaven angefangen und er ist der Vollender. Und ich möchte dich heute, und du brauchst das jetzt nicht laut beantworten, fragen, bist du dabei? Bist du dabei zu sagen, ich werde das geben, was ich kann, um ein geistliches Zuhause zu schaffen, wo Menschen Hoffnung finden? Und jeder von uns mag in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensphasen stecken. Aber ich bin überzeugt, dass jeder mit seiner Kapazität und seinen Ressourcen eine Kleinigkeit dazu beitragen kann, das große Ganze zu bauen und zu formen. Ich glaube, dass in Wilhelmshaven und umzu im Einzugsgebiet dieser Gemeinde hier genug Menschen leben, die Gott berufen hat, die einen Ruf von Gott haben, Kirche zu bauen, Kirche zu gründen, Lobpreiser zu sein, Propheten zu sein. Lasst uns auffällig werden, lasst uns laut werden, lasst uns Menschen hier reinziehen und ihnen diese Hoffnung geben, sodass ihr Leben Bedeutung und Bestimmung bekommt. Es gibt so viele, wir unterschätzen das oft, aber es gibt so viele kaputte Menschen, die wirklich denken, mein Leben ist nichts wert, es wäre egal, wenn es mich nicht mehr gibt. Und Jesus Christus ruft sie und möchte sie mit seiner Liebe umhüllen. Und wir sind seine Sprachrohre. Wir sind die Botschafter seiner Liebe, die Botschafter seines Friedens. Dein Leben hat eine Bedeutung, weil Gott dich dazu berufen hat, diese Hoffnung in diese Welt zu bringen. In diese verdorbene Welt. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Ihm ist nicht unmöglich, dass er einen großen Unterschied durch uns in dieser Stadt machen kann. So, wenn wir hier heute zusammen sind, in dieser Konstellation, wie wir hier sind, und einige fehlen, aber dann bedeutet das, dass wir auf den Gebeten von Menschen stehen, die geglaubt haben. Die den Glauben dafür hatten, dass hier Wunder passieren können. Dass Gott hier Geschichte schreiben kann. Ich möchte euch da wirklich zu ermutigen, euch zu öffnen und zu sagen, ich bin dabei. Ich möchte mich investieren, wie es auch aussehen mag. Ich glaube, dass Menschen in diesem Haus hier sind, die Potenzial haben, die einen Ruf haben. Und ich glaube, dass wir manchmal vergessen, dass es eben irgendwo anfangen muss. So, es ist nicht plötzlich der Moment da, wo jemand zu dir sagt, und jetzt predigst du einfach. Und jetzt machst du einfach Lobpreis. Oder jetzt leitest du mal den Gebetsabend oder so. Sondern es fängt dabei an, dass wir irgendwo aufs Spielfeld treten. Eine Aufgabe übernehmen und dann anfangen, irgendwas für Gott zu tun und dass wir uns auf uns aufmerksam machen, dass Menschen sehen, wow, da ist jemand, der ist zuverlässig, die ist zuverlässig, die ist treu in dem, was sie tut. Und dann wird einem mehr Verantwortung übertragen. Und so gehen wir Schritt für Schritt in unsere Berufung und dürfen auf dem Weg gehen, den Jesus, den Gott für uns geplant hat. Ich bin so dankbar, dass ich darauf schauen darf, dass Menschen in mein Leben diese Bestimmung hineingesprochen haben. Menschen, die schon weiter waren im Glauben. Und ihr Lieben, ich bin in der Kirche quasi groß geworden. Meine Eltern sind zum Glauben gekommen, da war ich 5. Also ich habe mein ganzes Leben eigentlich im Hause Gottes verbracht. Und ich sehe das als Privileg an. Aber ich war ein sehr, sehr nerviges Kind. Ich bin Pastorentochter und das sind die Schlimmsten. Wir waren laut, wir waren exzentrisch, meine 2 Freundinnen und ich in unseren Gottesdiensten. Wir waren da, man hat uns nicht übersehen. Und ich bin mir sicher, die Erwachsenen haben manchmal gedacht, meine Güte, kann die irgendjemand einfach kurz irgendwo einsperren? Ja? Ganz kurz einfach nur, für den Moment. Aber vom Heiligen Geist inspiriert haben Menschen in unser Leben hineingesprochen. Haben uns Berufung zugesprochen, haben uns prophezeit, dass Gott was mit uns vorhat. Das hat was mit meinem Herzen gemacht. Das hat mir wirklich Glauben gegeben, boah, ich bin für mehr geschaffen. Gott sieht mich und ich habe mich an diese Prophezeiungen geklammert. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte dir dienen, ich möchte irgendwas für dich tun, ich mache alles, ist mir egal was. Und so habe ich als Teenager angefangen, bei irgendwelchen Baueinsätzen mitzuhelfen und Wände zu kratzen und sauber zu machen. Und irgendwann kam unser damaliger Pastor Friedhelm Holtis, bestimmt kennen ihn einige von euch, ist jetzt Präses unseres Bundes, auf mich zu und meinte, ja, wir brauchen so Kreativbeiträge für den Gottesdienst, hast du nicht mal Lust, irgendwie so Ausdruckstanz zu machen? Und ich habe gesagt, ja, na klar, ich bin dabei, ich mache alles. Hauptsache, ich darf irgendwas machen für Gott. Und Gott hat diese Treue belohnt und ich maße mir nicht an zu sagen, weil ich so toll bin, weil ich so groß und so super bin. Im Gegenteil, ich hätte nie verdient, was ich jetzt erleben darf. Meine Geschichte hatte trotzdem ihre Tiefen. Es gab trotzdem Momente, wo ich wirklich ganz, ganz, ganz schlechte, fatale Entscheidungen getroffen habe. Wirklich fatal. Wo ich Menschen zutiefst enttäuscht habe. Und trotzdem hat Gott, als ich demütig zu ihm gekommen bin, seine Geschichte mit mir geschrieben. Hat diese Prophezeiung, diese Verheißung, die er mir gegeben hat, wahrgemacht. Einmal saß ich bei uns im Gemeindegebäude im Wohnzimmer einer alten Dame, die dort gelebt hat, Emma, das ist die Mama von Friedhelm. Und ich habe mit ihr Cappuccino getrunken. Ich war irgendwie 13 oder so. Und ich weiß nicht, es hat mich immer wieder zu dieser Frau gezogen. Ich habe gedacht, ich möchte nah an Menschen sein, die irgendwie schon einen Schritt weiter sind mit Jesus. Und sie hat immer so viele Zeugnisse erzählt, die sie mit Gott erlebt hat. Dass sie ein Auto geschenkt bekommen hat. Wie Gott sie übernatürlich irgendwie versorgt hat und geführt und geleitet hat. Und das hat mich so inspiriert. Und ich saß da auf ihrem Sessel und sie betete für mich, weil ich habe immer darum gebetet, bete einmal für mich. Und dann sagte sie zu mir, Joyce, ich sehe einfach, dass du Menschen im Glauben mitreißt und begeisterst. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Aber ich habe gesagt, Gott, wenn das wirklich so ist, dann hilf mir dabei, diesen Weg zu finden. Ich möchte dir dienen. Ich möchte Menschen dabei helfen, dass sie dich finden. Und diese Berufung wurde immer schärfer, immer klarer im Laufe der Zeit, als ich mich einfach Gott hingegeben habe. Und ich habe gemerkt, dass mein Herz wirklich dafür schlägt, zu sehen, dass Menschen Jesus empfangen. Die Begeisterung, die ich über Gott habe, dass er meine Familie gerettet hat, dass er meinem Leben Sinn gegeben hat, das kann ich nicht für mich behalten. Das ist kein geheimes, verstecktes Geschenk, sondern das ist ein Geschenk, das multipliziert sich, das wird nicht weniger, das darf jeder empfangen. Und ich möchte es verschwenderisch rausgeben. Und ich möchte uns ermutigen als Gemeinde hier, dass wir mit einer begeisterten Haltung wieder neu aufstehen, unseren Glauben wieder neu bündeln, das, was tot geglaubt war, wieder zu neuem Leben erwecken, weil Gott ist ein Gott, der Totes zum Leben erweckt. Wieder aufstehen und wenn wir uns hier zum Beten treffen, dass wir voller Glauben beten und fasten, dass Gott diese Räumlichkeiten hier füllt mit jungen Leuten, die Jesus brauchen, mit älteren Leuten, die keine Hoffnung haben, die vielleicht in Verbitterung leben. Lasst uns doch daran glauben, dass Gott das schaffen kann, denn er kann, er wird, er tut es, wenn sich Menschen zusammentun voller Glauben und eine große Erwartung haben. Große Erwartung ehren unseren Gott, weil sie sprechen ihm zu, dass ihm nichts unmöglich ist. Lasst uns in unserer Haltung, wie wir der Gemeinde gegenüber verbindlich sind und verpflichtet sind, konstant sein. Gott ist konstant. Er ist souverän. In all der Zeit, über das ganze Weltgeschehen hinaus, egal was auch passiert sein mag in all diesen Jahren, in all diesen Jahrhunderten, Jahrtausenden, hat Gott sich nie verändert. Er ist immer der Gleiche, immer gleich treu. An seiner Gnade, an seiner Liebe zu dir, zu uns, zu der Menschheit hat sich nie auch nur ein Hauch etwas verändert, egal wie böse diese Menschheit auch schon gewesen ist. Er ist immer derselbe geblieben, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und so konstant wie Gott ist, dürfen wir uns ein Beispiel daran nehmen, dass wir in unserer Treue zu ihm, aber auch zu seinem Haus konstant sind. Nicht wie Fähnchen im Wind, die irgendwie, wenn es äußerlich mal schwierig wird, wenn es zwischenmenschliche Konflikte gibt, wenn es vielleicht mal ein bisschen anders läuft, als wir es vielleicht gut finden, dann gleich von der Bildfläche verschwinden. Sondern lasst uns doch daran glauben, dass Gott hier Menschen einen Impuls geschenkt hat für diesen Ort, für diese Stadt und dass er etwas tun möchte an diesem Ort und dass er dich dazu gebrauchen will an diesem Ort hier. Egal wie herausfordernd es manchmal bleibt oder sein wird. Wir sind Menschen, wir werden uns immer wieder gegenseitig enttäuschen und verletzen, das bleibt nie aus. Und bei all den guten Dingen, die ich in der Gemeinde erleben durfte, bei all den genialen, großen Sachen, die Menschen auch in mich hineingesprochen haben und die überwiegen, Gott sei Dank, gab es aber auch Momente, wo Menschen mich wirklich enttäuscht haben mit den Dingen, die sie gesagt haben. Einmal kam jemand zu mir und hat zu mir gesagt, Joyce, du wirst niemals im Lobpreisteam mitdienen, weil du die Begabung nicht hast. Und das hat mich zutiefst verletzt, weil das mein großer Wunsch war. Aber es ist nicht die Stimme von Menschen, auf die wir hören, sondern es ist die Stimme Gottes, auf die wir hören. Und Gott hat etwas in dich hineingelegt, dem darfst du lauschen, dem darfst du einfach nachgehen. So lass uns nicht durch zwischenmenschliche Dinge oder menschliche Dinge uns davon abhalten lassen, Gottes Reich zu bauen, sondern lasst uns auf die Stimme Gottes hören, was er für Wilhelmshaven vorbereitet hat. Und er hat Dinge vorbereitet. Wir dürfen in den guten Werken, die er schon vorbereitet hat, wandeln. In Offenbarung 1, Vers 8, das letzte Buch der Bibel, steht geschrieben: Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Er selber sagt das über sich. Der ist und der, der war und der da kommt, der Allmächtige. Lieben, das ist mein Gott. Mein Gott ist konstant. Er war, er ist und er wird immer sein und er wird irgendwann wiederkommen. Ich glaube an einen Gott, der mächtig ist, an einen Gott, der groß ist, an einen Gott, der kontinuierlich ist, der sich nicht verändert, der seine Versprechen hält, der in seiner Liebe unerschütterlich ist, der eine Gnade hat, die nichts mit Worten zu beschreiben geht. Wollen wir groß glauben? Wollen wir große Gebete sprechen? Ich glaube, bei allen Festlegungen, die wir treffen können für uns, im praktischen Diensten oder was auch immer, beginnt es immer mit Gebet. Gebet ist das, was das Ganze begießt, was das Wasser dazu gibt. Reinhold Ulonska hat einmal gesagt, eine nicht betende Kirche ist eine tote Kirche. Das, was wir hier tun, ist nicht menschlich. Ich kann hier stehen und predigen und mir den Mund fusselig reden. Es ist Gott, der das wirkt. Es ist der Heilige Geist, der das Werk in unserem Herzen tut, dass wir sagen, ja, ich bin dabei. Ja, ich habe ein gebrochenes Herz für Menschen. Nicht ich, nicht Stefan, nicht Tabea, nicht Jascha, nicht Günther und Rita können unser Herz brechen, dass wir Mitleid, Mitgefühl mit Menschen haben, die ewig verloren wären, wenn sie nicht zu Jesus finden, sondern das tut Jesus. Denn Gottes Herz ist gebrochen. Er schaut tagtäglich auf diese Welt herunter und sein Herz, das ist gebrochen für Menschen, die ihn noch nicht gefunden haben. So müssen wir Gott erstmal darum bitten: Herr, wir wollen als Gemeinde ein gebrochenes Herz haben für Menschen, die dich nicht kennen. Wir wollen das Treiben dieser Welt mit diesem Hintergrund wissen, was im Internet alles passiert, aber was ja auch in Realität alles im Verborgenen irgendwo passiert, was kein Mensch sich überhaupt ansatzweise ausmalen könnte, wie böse manche Menschen sind. Das wollen wir nicht hinnehmen. Das wollen wir nicht einfach so annehmen für uns und untätig bleiben. Nein, wir wollen dafür beten. Wir wollen dafür beten, dass die Menschen die dunkelsten Ecken von Wilhelmshaven und umzu, dass sie Jesus erfahren. Schenk uns Kreativität. Was können wir tun? Was können wir machen? Wo können wir vor Ort sein? Wo können wir präsent sein? Wo können wir als Einzelne an unseren Berufsfeldern und in der Schule und in der Ausbildung, im Verein, wo können wir Licht sein für dich? Wo können wir davon erzählen, dass Jesus ein Wunder in unserem Leben getan hat? Lasst uns gemeinsam dafür beten und Gott darum bitten, dass sein Geist uns offenbart, was für uns die nächsten Schritte sind. Aber auch bitten und fragen und in uns hineinhorchen, welche Träume hat Gott denn auf unser Herz gelegt? Wo sind denn Orte, wo wir mitwirken können, wo wir aktiv werden können? Ich möchte uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Wir möchten jetzt diesen Gottesdienst in seinen Abschluss bringen. Und wir haben so gedacht und vorbereitet, dass wir hier einen Korb haben, den wir hier irgendwie platzieren werden gleich. Und das soll einfach ein heiliger Moment sein. Nicht einfach nur so ein Moment, ach ja gut, jetzt müssen wir irgendwie praktisch drauf reagieren, was jetzt die letzten Wochen gepredigt wurde, sondern es ist ein Moment, wo wir wirklich Gott ein Opfer bringen. Ein lebendiges Opfer, und zwar durch unser Leben. Indem wir uns festlegen persönlich: Gott, was kann ich für dich tun? Wir leben nicht einfach nur bedeutungslos, sondern die Bibel sagt, dass unser Leben ein lebendiges Opfer ist und dass das der wahre Gottesdienst ist. Wir machen das hier nicht einfach nur, weil das nett ist, sondern wir machen das, weil wir Gott ehren wollen mit unserem Leben. Weil wir uns wünschen, dass er durch unser Leben verherrlicht wird. So darfst du gleich, wenn du dich festgelegt hast, nach vorne kommen, ganz ohne Druck. Das soll jetzt nicht irgendwie so, Stefan hat hier so eine kleine rote Liste und er trägt jetzt ein, wenn ich nach vorne gekommen ist und sich festgelegt hat. Vielleicht brauchst du auch noch Zeit, vielleicht möchtest du ihm das persönlich geben, das ist voll in Ordnung. Aber wenn du möchtest, darfst du nach vorne kommen, das da reinschmeißen. Ansonsten werden wir gleich auf jeden Fall zusammen in einen Anbetungsmoment gehen und ich möchte uns einladen, dass wir Gott mit Dankbarkeit, dass wir mit Dankbarkeit vor seinen Thron kommen und dass wir ihn darum danken und einfach wirklich anerkennen, Gott, danke, dass du mein Leben gerettet hast. Danke, dass du ein Gott aller Zeiten bist, dass du jeden einzelnen Tag meiner Geschichte kennst, dass du jeden einzelnen Tag da warst. Und egal, ob du jetzt schon seit klein auf gläubig bist oder Gott irgendwann später erst in dein Leben gekommen ist, aber dass wir ihm Danke sagen, dass er nie seine Augen von uns genommen hat. Danke sagen für das Werk am Kreuz, das er vollbracht hat. Mal wirklich Danke sagen, wirklich mal unseren Blick darauf richten, wie groß das Wunder ist, das er gewirkt hat, wie groß die Liebe ist, die er für uns hat. Lass uns das als Moment nehmen und ihm Danke sagen, dass er der ewige, unveränderliche Gott ist. Und dass er uns Hoffnung und Frieden gibt, die uns die Welt niemals geben könnte. Ich möchte zum Schluss beten. Und dann werden wir gleich noch in ein letztes Lied zusammen starten. Jesus, Heiliger Geist, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier anwesend ist. Jesus, ich danke dir, dass jeder, der hier ist, wertvoll und kostbar ist in deinen Augen. Dass wir deine Kinder sind. Herr, ich danke dir, dass du ein gebrochenes Herz hast für Menschen. Und in diesem Moment, Herr, bitte ich dich, dass etwas in uns geschieht. Dass unser Herz bricht. Dass wir nicht einfach so durch diese Straßen hier laufen können, ohne darüber nachzudenken, dass das Menschen sind, die dich brauchen, die du liebst. Herr Jesus, ich bitte dich, dass unser Herz überfließt von Liebe für Menschen. Dass wir nicht aufhören können, von dir zu reden, zu sprechen. Herr, ich bitte dich, dass etwas Neues anbricht, dass das, was vergraben wurde, was tot geglaubt wurde, dass das jetzt zu neuem Leben erwacht. Du bist derjenige, der diese Geschichte hier in Wilhelmshaven begonnen hat, mit mutigen Gläubigen, die gesagt haben, hier muss eine Kirche entstehen. Herr, und ich bitte dich, dass wir dieses Werk weiterführen. Wir wollen es ehren, wir wollen es wertschätzen, wir wollen das Erbe, was wir in den Händen halten, nicht als klein erachten, sondern wir wollen es mit Wertschätzung betrachten. Und so geben wir unser Leben, das, was wir tun können, um dieses Erbe weiterzuführen und zu erleben, wie nachfolgende Generationen hier ein geistliches Zuhause finden und dieses Werk weiterführen werden eines Tages. Daran glauben wir, dafür beten wir, Herr, und wir bitten dich, dass ein neuer Glaube in unseren Herzen entfacht wird in diesem Moment. Heiliger Geist, brich du jetzt in diesem Moment durch. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen, unsere Augen öffnest für das, was du hier tun möchtest. Schenke prophetische Eindrücke für diesen Ort. Schenke du Kreativität, wie wir tätig werden können. Wir bitten dich, dass die Zerbrochenheit in Wilhelmshaven ausgetauscht wird durch Hoffnung, durch dein Leben, durch das Zoe-Leben, das Leben im Überfluss, das du schenkst, Herr. Wir danken dir so sehr, dass dir nichts unmöglich ist und dass du diese Stadt liebst und dass du für die Menschen in dieser Stadt gestorben bist, Herr. Wir bitten dich, dass wir keine kleine Gemeinde sind, die irgendwo sich versteckt und untätig bleibt und leise bleibt, sondern wir wollen aufstehen und wir wollen mit der Liebe Gottes rausgehen und Menschen davon erzählen, was für ein guter, gnädiger Vater du für uns bist. In deinem heiligen Namen. Wir ehren dich, wir preisen dich und wir werden niemals aufhören, dich zu loben und zu preisen mit unserem Leben, mit unseren Lippen, Herr, in deinem Namen. Und wir sagen gemeinsam, vereint, Amen.